SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Die Sehnsucht nach Sinn im Leben ist groß, aber wie lässt der sich immer wieder neu finden? Darüber unterhalte ich mich zum Jahresbeginn bei SR3 aus dem Leben mit dem Journalisten Kilian Trottier. Er hat mit der bekannten Sinnforscherin und Psychologin Tatjana Schnell das Buch Sinn finden geschrieben. Hallo Herr Trottier, schön, dass Sie mein Gast sind und noch frohes neues Jahr für Sie.
Hallo, ja, danke gleichfalls.
Ist der Jahresbeginn ein guter Zeitpunkt, sich noch einmal mit dem Sinn im Leben zu beschäftigen?
Auf jeden Fall. Also ich habe gerade ein Interview geführt mit Florence Gaub, die ist eine Zukunftsforscherin, Das ist ja allein schon ein spektakulärer Begriff. Und die hat mir erzählt, dass das wirklich so ist, weil das Kollektive, dass das viele Menschen machen, das hilft dem Einzelnen da so ein bisschen auch in seine eigene Tiefe zu gehen und mitzumachen und so das Gefühl zu haben, dass man dabei nicht alleine ist.
Also alles nochmal auf Anfang und die Chance, ja, einen Neuanfang zu wagen oder vielleicht das Leben hier und da auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen.
Ich glaube, man muss gar nicht alles auf Anfang stellen. Also das ist was natürlich möglich ist, aber was nicht per se dabei rauskommen muss, ist eher das, was Sie gesagt haben als zweites. Ja, auf den Prüfstand stellen hört sich dann auch wiederum so anstrengend an. Mhm. Und natürlich kann das auch auf eine Art anstrengend sein, aber am Ende ist es ja viel anstrengender, so zu leben, wie man es vielleicht gar nicht so toll findet. Und das kann man dann gut Anfang des Jahres mal machen, weil man dann das Gefühl hat, man hat noch so eine gewisse Weite vor sich.
Ist das auch der Grund, warum Sie sagen, es ist gut, hin und wieder das Leben einfach zu hinterfragen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen so ein Impuls, eine Idee dahingehend, dass man eben nicht einfach nur so vor sich hin lebt, sondern mal schaut, ist es das eigentlich so? Will ich so leben? Und es kann ja auch sein, dass dabei rauskommt, ja, vieles finde ich richtig toll, aber diese zwei, drei Sachen, die will ich doch verändern. Und das ist genauso gut. Ich will es überhaupt nicht werten oder niemand, also die Tatjana Schnell, die haben Sie ja gerade schon angesprochen, oder ich, wir würden das überhaupt nicht werten wollen, sondern es geht eben wirklich darum, dass die Selbstreflexion etwas ist, was zu etwas Besserem für einen selbst wiederum führen kann.
Ja, und wie das gelingen kann, das gucken wir uns im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen genauer an. Aber lassen Sie uns noch mal bei dem Jahresanfang bleiben und auch diesen unruhigen Zeiten, die uns im Moment umgeben. Die Welt ist ja von Unsicherheit geprägt und auch von viel Veränderung. Liegt es da auch ein Stück weit nahe, dass man vielleicht stärker noch mal nach dem Sinn im Leben fragt?
Das ist sehr, sehr gut möglich. Am Ende ist es eine sehr persönliche Sache. Sinn ist ja super subjektiv. In dem Sinne, dass niemand einen Sinn dem anderen einimpfen kann. Und dadurch, dass das nicht geht, ist es auch für jeden dann wiederum ja etwas anderes, wie er sich oder sie sich in der Welt fühlt. Wie einen dann auch diese Dinge, die in der Welt passieren, berühren. Und deswegen glaube ich, dass das so sein kann, dass unruhige Zeiten oder auch krisenhafte Zeiten stärker dazu führen können. Und trotzdem ist es im Kern eine sehr persönliche Entscheidung, dass man das gar nicht sagen kann, dass es nur die Dinge von außen sind, die das dann auch triggern.
Trotz alledem ist die Zahl der Menschen in Deutschland stark gestiegen, die sich ja Gedanken über den Sinn in ihrem Leben machen. Mehr als 3/4 der Deutschen denken über den Sinn inzwischen nach. Vor einigen Jahren waren das noch deutlich weniger. Woran liegt es, dass immer mehr Menschen in Deutschland sich mit dem Sinn in ihrem Leben auseinandersetzen?
Ich glaube, man kann zwei Richtungen sehen. Die eine ist, das ist jetzt so eine große lange Schiene, wenn man das so sagen will, unsere Gesellschaft hat sich ja wahnsinnig verändert, was jetzt so, wenn man das so sagen will, das Dach angeht, was da drüber liegt. Also ja, es ist eben eine christlich geprägte Gesellschaft, aber sehr säkular geworden. Früher hat das Christentum ja viel, viel stärker den Alltag auch in den Orten geprägt und in den Familien dann auch. Und das ist weggegangen und das hat einerseits natürlich eine Art von Freiheit geschaffen, weil das Individuum und der Einzelne eben oder die Einzelne nicht dazu auf eine Art ja auch gezwungen, in Anführungsstrichen, war, dieses Sinnangebot der Kirche anzunehmen. Und andersrum ist es aber so, dass es ja auch eine große Herausforderung ist. Vorher wurde man ja auch auf eine Art vielleicht eingebettet in einen Kontext und das ist nicht mehr so. Also das heißt, da ist es schon wichtig, den Sinn für sich als Individuum, als einzelne Person wiederum überhaupt erstmal zu finden.
Also fehlt uns so ein bisschen die Orientierung, die früher der Glauben und die Kirchen ein Stück weit geliefert haben.
Auf eine Art kann man das so sagen. Also ich glaube, dass das bei einigen Leuten so ist. Ich würde es nicht vergeneralisieren. Man kann eben ja auch die Rolle der Kirche so und so sehen. Aber das Angebot, das sie gemacht hat und dieses von der Wiege bis zur Bahre im Grunde, ja, das ist natürlich etwas, was aus Sinnperspektive eine Kongruenz geschaffen hat. So nennt es die Forschung. Also etwas, was einen Zusammenhang hat. Und in dem Sinne ist da was verloren gegangen. Und die zweite Ebene ist die, die Sie schon genannt haben, nämlich die krisenhaften Zeiten, weil in manchen Zeiten kann man sich dann doch nicht so ganz aussuchen, ob man den Sinn jetzt sein lässt oder nicht, weil man das Gefühl hat, dass da so viel irgendwie rumbrodelt und auch bricht, dass das schon gut möglich ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Klimakatastrophen, zwischen den Kriegen und allem, was in dieser Welt los ist und den Individuen.
Oder hängt es ein Stück weit auch damit zusammen, dass sich unser Leben so verändert hat und in Anführungszeichen vielleicht auch ein Stück bequemer geworden ist, dass wir einfach mehr Zeit haben und Möglichkeiten, uns Gedanken darüber zu machen, was in unserem Leben Sinn machen könnte?
Ich habe das auch immer so gedacht. Für mich war das auch immer so ein Ding, dass ich gedacht habe, ah, Sinn ist auch eine Art von Luxus, so, den sich vielleicht auch so eine Oberschicht dann so gönnt oder so eine mittlere Oberschicht oder so. Und hier in Berlin im Prenzlauer Berg dann da mit ihrem Latte Macchiato sitzt, so. Die Tatjana Schnell, die seit über 20 Jahren daran forscht, die hat mir gezeigt, dass das eigentlich nicht so ist. Weil am Ende geht es gar nicht so stark darum, dieses Sinnieren, dieses Nachdenken im Café sitzen, sondern auch über das eigene Leben nachdenken, was man ja nicht unbedingt nur jetzt im Café macht, sondern auch sonst für sich im Leben, auch mal abends im Bett. Und das ist schon etwas, was die Grundlage ist. Der Sinn ist die Grundlage des Lebens. Deshalb ist es keine Luxussache. So, wir haben jetzt mehr Zeit, deshalb können wir mehr drüber nachdenken. In Ländern, in denen die Bevölkerung eigentlich ärmer ist, zeigen die Ergebnisse, dass die Leute sich häufig stärker sogar sinnerfüllt sehen. Also das heißt, da sieht man, dass der Zusammenhang gar nicht unbedingt eben ist zwischen diesem, ah, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, lehnen uns zurück und denken darüber nach und dann haben wir da auch vielleicht mehr Sinn gefunden, sondern dass es eher wirklich um dieses Basale geht, wofür stehe ich morgens auf?
Sie sagen, es ist überhaupt gut, das eigene Leben immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Was nützt uns die Sinnsuche? Macht sie uns vielleicht auch ein Stück weit glücklicher?
Ich würde schon sagen, dass sie uns am Ende glücklicher machen kann. Das heißt aber nicht, dass der ganze Prozess einen glücklich macht. Ja, und das ist schon ein großer Unterschied. Das kann nämlich schon sein, dass wenn man anfängt, darüber nachzudenken, sein Leben zu hinterfragen, das ist ja eine große Sache, dass man Dinge sieht und Dinge abklopft, die man dann gar nicht so toll findet, wo man vorher vielleicht auch drüber hinweggegangen ist. Und dann ist es erstmal wirklich sehr erschreckend. Das kann man nicht anders sagen, weil man das ja auch ein paar Jahre so eingeübt hat und sich in eine Routine begeben hat. Und wenn man das macht, dann kann aber ein nächster Schritt folgen. Und der nächste Schritt ist, dass man darüber nachdenkt, wie will man es denn anders machen? Und wenn man dann wiederum den nächsten Schritt hinkriegt und es auch ändert, in der Hinsicht, was einem wichtig ist und was einem richtig erscheint, das sind eigentlich die beiden großen Komponenten. Wiederum dieses ganz Subjektive, das eigene. Dann lebt man ja stärker so, wie man das eigentlich für sich gerne möchte. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber so kann man etwas schaffen, wo man dann am Ende auch wiederum glücklicher sogar ist, als wenn man vorher gar nicht darüber nachgedacht hätte.
Also das wäre ein Tipp, wie man ja Sinn im Leben wiederfinden kann. Können Sie das an einem konkreten Beispiel uns aufzeigen?
Also, es gibt zum Beispiel eine Person, da hat mir die Tatjana Schell von erzählt, die bei ihr studiert hat, die hat Psychologie studiert und die Eltern wollten auch unbedingt, dass sie da ins Studium geht. Und dann hat sie aber damit gehadert und hat daran gezweifelt und hat gedacht, das ist irgendwie natürlich, ist das eine gute Reputation und da kriegt man bestimmt einen guten Job. Aber sie war eigentlich schon immer eine Person, die mit den Händen arbeiten wollte, am liebsten in der Erde. Also in die Gartenarbeit und diese Dinge machen wollte. Und als sie dann in diesem Kurs da war und das gehört hat, da ist ihr das dann wirklich auch so, ist es aus ihr ausgebrochen. Und weil sie realisiert hat, sie lebt eigentlich etwas, das eher der Wunsch ihrer Eltern gewesen ist, als das, was sie selber sich gewünscht hat. Und hat dann auch wirklich das Studium abgebrochen, hat etwas anderes angefangen. Das ist keine Garantie dafür, dass das andere besser ist und anders ist und trotzdem, also anders ist schon, aber dass es besser ist, ist keine Garantie dafür. Und trotzdem ist es ja erstmal ein Schritt, der für einen auch möglicherweise wichtig ist in der Entwicklung, dass man dem folgt, was einem wirklich im Herzen berührt und was einen angeht und was man gerne machen möchte. Also das ist jetzt auf einer großen Ebene einer jungen Person. Und genauso kann es aber zig Beispiele geben, auch von Menschen, die in ganz anderen Altersstufen sind, bei denen das auch so ist.
Jetzt haben wir schon viel über den Sinn in unserem Leben gesprochen. Was ist er denn genau? Oder was verbirgt sich dahinter? Weil Sie haben schon gesagt, klar, für jeden ist es etwas anderes, es ist was sehr Individuelles.
Also Sinn kommt von einem Wort, das kommt aus dem Althochdeutschen, Send. Und das ist so auf dem Weg sein. Und darin sieht man schon, dass es eine Dynamik hat. Dass Sinn nichts ist, was man sich jetzt einfach so in die Tasche steckt und dann hat man das. Und wenn man ein bisschen zurückschaut in sein eigenes Leben, merkt man, glaube ich, auch, wenn man darüber nachdenkt, dass in bestimmten Phasen einem bestimmte Dinge wichtiger gewesen sind. Und also ich bin früher zum Beispiel glühender Eishockey-Fan eines Vereins im Westen Deutschlands gewesen. Also Iserlohn heißt der, ist nicht in ihrem Einzugsgebiet. Und diese Liebe ist sozusagen auf eine Art erkaltet. Ich mag das immer noch gerne, aber da hat sich einfach was verändert, auch an Prioritäten im Leben. Aber da habe ich viel ausgelebt, ja, und fand es ganz toll. Das ist nur so ein Mini-Beispiel dafür, wie sich das verändert. Und Sinn hat immer etwas damit zu tun, dass man so etwas Ganzheitliches empfindet. Ja, und es ist aber kein Gefühl. Also es ist nicht, dass man das in einem Moment merkt, sondern es geht darum, dass man dann so einen Schritt zurücktritt und spürt so, ah, okay, das ist etwas, was für mich wichtig ist und was dann aber auch meinen Werten entspricht. Das sind die beiden Sachen, hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, die ganz entscheidend sind. Und dann gibt es so Dinge wie das von mir auch gerade schon mal genannte Wort Kohärenz, also dass etwas schlüssig ist für mich, die auch dann ausmachen, was dann mir sinnvoll erscheint.
Aber Sie haben schon angedeutet, es ist kein Gefühl des Sinn und er muss sich auch nicht immer gut anfühlen oder es uns ja das Leben leicht machen. Er kann es uns auch erstmal schwerer machen, die Suche nach dem Sinn im Leben oder auch der Sinn im Leben.
Auf jeden Fall. Also ich fand das ganz, ganz spannend. Das habe ich auch von der Tatjana Schnell gelernt, dass es eine Studie gibt in Großbritannien. Da haben zwei Forscherinnen und Forscher Menschen über ihren Beruf gefragt und dann gefragt, was sind denn eigentlich die Momente gewesen oder die Dinge gewesen, die für sie besonders sinnerfüllt gewesen sind. Und dann sind nicht die gekommen, so, ah ja, da gab es eine schöne Feier oder weiß ich nicht was, sondern die häufig auch die harten Momente. Also Krankenschwestern haben erzählt, dass die Momente die sinnerfülltesten gewesen sind, wo sie Menschen in den Tod begleitet haben. Das ist ja erstmal was, wo man auch vielleicht vorwegrennen würde. Und ein bisschen anders gelagert, bei Juristinnen und Juristen war es so, dass die gesagt haben, die Fälle, die besonders lange gedauert haben, die besonders kompliziert waren, die ihnen wirklich irgendwie die Haare zu Berge haben stehen lassen, in den Momenten, in denen das alles passiert ist, das sind die im Rückblick, wo dann wirklich was passiert ist, weil sie wirklich sich da reingehängt haben und wo sie dann sagen, das war sinnvoll, dass ich das gemacht habe und dass ich das geschafft habe.
Also für andere da sein in dem Moment, oder?
Genau, auch für andere da sein. Also das ist sowieso eine Sache, die ganz, ganz doll wichtig ist. Und wenn ich sage wichtig, dann ist es immer darauf basierend, dass Tatjana Schnell Tausende, ich glaube sogar fast Zehntausende von Leuten befragt hat, was sie sinnvoll finden im Leben. Das ist nicht jetzt, dass wir das vorgeben und sagen, ah, wir finden aber, das ist sinnvoll, sondern dass das aus diesen wirklich Tausenden von Antworten heraus sich destilliert hat und gezeigt hat, was finden die Leute sinnvoll. Und da geht es sehr stark darum, für andere Menschen da zu sein. Das stimmt. In dem Fall finde ich aber das Spannende vor allem dieses etwas, das sich gar nicht leicht anfühlt in der Situation. Also sinnvoll finden wir im Rückblick häufig etwas, wo wir ein Hindernis überwinden mussten.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Sinn des Lebens und dem Sinn im Leben? Gibt es da einen Unterschied?
Der Unterschied ist sehr groß. Sinn des Lebens ist die ganz große Frage, auf die niemand eine zumindest ganz, ganz sichere Antwort hat, nämlich ob das alles einen Sinn hier hat in diesem Kosmos oder ob das alles durch Zufall entstanden ist. Also die große Frage, gibt es einen Gott oder gibt es eine andere höhere Macht oder irgendetwas? Das ist der Sinn des Lebens. Und Sinn im Leben ist total runtergebrochen auf die einzelne Person, wo jede und jeder für sich darüber nachdenken kann, was ihn, was ich gerade schon mal einmal gesagt habe, morgens aufstehen lässt. Ich glaube, so platt und einfach
So
kann man
einfach
das
ist es.
formulieren. Genau.
Sie haben schon gesagt, für jeden ist es ja was anderes, der Sinn im Leben. Gibt es nur einen Sinn im Leben? Was ist bei den Befragungen herausgekommen, die Tatjana Schnell auch gemacht hat und die Sie sich auch näher angeguckt haben für Ihr Buch Sinn finden?
Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge, in denen die Menschen Sinn finden. Und das ist gerade auch das Spannende. Und es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass Menschen, die sagen, dass sie sinnerfüllt sind oder bei denen man sieht, aus den Antworten heraus, dass sie sehr viel Sinn im Leben sehen, dass die häufig gar nicht nur eine einzige Sache sinnvoll finden. Ja, also es ist fast eher gefährlich, alles
Auf eine
in
Karte
seinem
zu
Leben auf
setzen.
eine, genau, wirklich. Also ja, wenn man nur die Familie sieht Und dann passiert da etwas. Dann hat man links und rechts gar nichts, woran man sich halten kann. Oder auch den Job, das kennt man ja auch bei manchen Menschen. Und das zieht sich durch viele andere Dinge. Und jetzt habe ich schon zwei Sachen genannt. Familie, Job, das sind eben Bereiche. Die Tatjana Schnell hat das ein bisschen anders gemacht von der Methodik her. Das finde ich ganz spannend. Die hat zunächst mit vielen Leuten gesprochen, lange Interviews geführt mit einem kleinen Team und hat versucht, immer noch tiefer zu gehen. Weil am Ende ist eine Sinnquelle nicht die, also die Tatjana nennt das Sinnquelle, also woraus man den Sinn schöpft. Also die Sinnquelle ist nicht die Familie, weil Familie ganz unterschiedliche Dinge sein kann. Sie hat zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, bei uns in der Familie gibt es immer so einen Wettbewerbsgedanken, aber gar nicht im bösen, sondern eher im spielerischen Sinne. Und für den ist dann eher dieser Wettbewerb das, was ihm Sinn gibt. Und bei anderen ist es die Geborgenheit und bei wiederum anderen die Tradition. Das heißt, sie hat nicht Familie als einen von diesen Sinnquellen benannt, sondern hat dann eben diese unterschiedlichen Dinge gefunden und hat ganz, ganz viel geforscht, hat am Ende 26 rausgefunden. Und es sind ganz unterschiedliche Dimensionen, die da erfüllt werden. Also es geht von Spiritualität, Religiosität, darüber haben wir gerade schon kurz gesprochen, über die Religiosität, über so etwas wie Tradition bis hin zu Macht. Finde ich auch ganz spannend. Also manche Menschen sehen ihren Sinn wirklich darin, auch Macht auszuüben. Und da sieht man, wie unterschiedlich wir Menschen sind.
Also Sinn im Leben muss nicht immer was Gutes auch zur Folge haben oder was Gutes bewirken.
Das sieht man bei der Macht ganz eindeutig. Also ich habe 2021 dieses Ressort bei der Zeit gegründet, das Sinn heißt, oder mitgegründet. Und ich hatte da wirklich diesen Gedanken auch, dass Sinn etwas tief Gutes ist. Ich glaube, dass das auch tief verankert ist in unserer Gesellschaft, dass man denkt, ah, wenn man den Sinn gefunden hat, dann rollt das Leben doch. Und ich habe dann mehr und mehr realisiert und auch verstanden, dass eigentlich über den Sinn auch viel erklärt werden kann von dem, was in der Gesellschaft, auch in der Weltgesellschaft gerade passiert. Also so ein Elon Musk, der gerade wirklich mit ja, einem missionarischen Eifer diesen, also man muss ja schon sagen, rechtsextremen Gedanken nachhängt und die dann auch verbreitet. Also für den ist das ganz sinnvoll. Und er findet, das ist genau das Richtige, das so zu machen. Und deswegen kann man schon klar sagen, dass der Sinn auch eine dunkle Seite hat.
Also zum Beispiel mit Hass verbunden sein kann.
Absolut, ja. Da gibt es sogar Studien, die das belegen, dass Menschen, die Hass empfinden gegenüber einer Gruppe, jetzt nicht unbedingt gegenüber Individuen, also nicht dieses so eins zu eins, sondern eher so das, was wir eben aus dem Zweiten Weltkrieg furchtbarerweise kennen mit dem Hass gegen Juden, oder jetzt gegen Migranten. Also diese Form von Hass, dass man da dann eine größere Form von auch, kann man sagen, Aktivierung hat. Also da passiert ja was mit einem, man ist alert, man hat ein großes Gefühl. Häufig ist das so, dass das dann ja auch mit Gruppen verbunden ist. Also das heißt, es ist
Eine
auch ein Teil
Zugehörigkeit.
vom Sinn. Genau, es ist eine wirkliche Zugehörigkeit. Man fühlt sich verbunden mit anderen und schließt wiederum andere aus. Also das ist auch ein Zeichen davon, dass man sinnerfüllt ist, wenn man so eine Zugehörigkeit spürt. Das kann man natürlich auch auf ganz anderer Ebene, aber beim Hass ist es stärker als bei einer abwägenden Haltung. Und da kann man über den Sinn sogar erklären, warum es in Demokratien teilweise schwieriger ist, für diese abwägende, reflektierende, sich selbst hinterfragende, ja dann auch komplizierte Haltung zu haben und auch einzuüben, muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein Einüben, als diese Menschen, die denken, sie wissen ganz genau, wie die Welt funktioniert, die so viele Meinungen haben und da einfach geradlinig durchziehen.
Wenn wir aber nochmal versuchen, zum Positiven beim Sinn im Leben zurückzukommen, Sie sagen, auch bei der Suche nach dem Sinn im Leben kann man im ganz Kleinen anfangen. Haben Sie da ein Beispiel für uns noch?
Also man kann wirklich auf allen Ebenen beginnen. Ich finde sehr schön die Naturverbundenheit. Das ist eben auch ein ganz schönes Wort, finde ich. Das ist eine von diesen 26 Sinnquellen. Das heißt, wenn man merkt, dass einem das wichtig ist, dass man rausgeht, dass man in der Natur ist, aber dann vielleicht einen Schreibtischjob hat oder auch einen Job hat, wo man irgendwo ja, an der Kasse sitzt und auch immer drin ist, ja, dass man da versucht, die eigenen Wünsche und das eigene Verlangen auf eine Art auch, dass man das stärker auslebt. Und da geht es wieder darum, das habe ich am Anfang ganz kurz erwähnt, dieses so, dass man die kleinen Schritte geht. Das reicht dann auch erstmal, wenn man innerhalb von einer Woche vielleicht einmal rausgeht und eine halbe Stunde spazieren geht. Vielleicht kann man sowas auch steigern. Man muss sich aber auch nicht zwingen. Man muss dann so ein bisschen austarieren, was für einen gut ist und was einem dann auch gut tut.
Was macht es mit mir und mit meinem Leben, wenn ich keinen Sinn habe?
Es kommt drauf an. Das ist eine blöde Antwort, aber es ist trotzdem so. Es gibt Menschen, die sehen keinen Sinn in ihrem Leben und die finden es auch nicht schlimm. Die Tatjana Schnell nennt die existenziell indifferent, diese Haltung. Und das bedeutet, dass man sich darüber einfach keine Gedanken machen will. Und die Forschung zeigt, dass es diesen Menschen häufig gar nicht ganz dreckig geht, aber auch nicht ganz gut. Also
Manchmal
die
auch
sind
ganz gut
überall.
auszublenden, Dinge, die einem vielleicht Probleme machen könnten.
Auf eine Art ja, für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann erreicht es einen halt doch. Das ist das, was schon auch so der Grundgedanke von uns ist, dass es Sinn hat und sinnvoll ist und auch einem gut tut am Ende. Das ist ja schon nochmal auch die entscheidende Sache, wenn man über den Sinn nachdenkt, weil man dann eben näher an sich selbst dran ist. Und dieses an sich selbst dran sein ist ja irgendwann dann doch etwas, was besser ist, als wenn man ein Leben lebt, das so ein bisschen immer so dran vorbeischlittert. Deswegen ist es eben beides. Also einerseits geht es einigen da nicht dreckig, aber den allermeisten geht es auch nicht richtig gut, die in dieser Position sind. Also deswegen ist dieses keinen Sinn sehen schon auf einer Ebene schwierig, sagen wir mal. Und trotzdem wäre ich jetzt kein Mensch, der sagen würde, du musst, du musst, du musst. Es ist eher ein Angebot, dass ich sagen würde, probieren Sie es doch mal. Es kann schon was bringen. Und auf der zweiten Ebene, das nur kurz hinterhergesagt, ist, dass es eben die existenziell Indifferenten gibt und es gibt diejenigen, die nach Sinn suchen, ihn aber nicht finden. Und das ist eine brutal harte Phase, wenn man in einer richtigen, echten Krise ist, also in einer Sinnkrise dann. Und trotzdem ist es etwas, was ganz normal ist, was sehr, sehr viele Menschen durchschreiten und wo auch hinterher etwas bei rauskommen kann, oder sich entwickeln kann, das einem sogar auch gut tut.
Sie haben die Sinnkrisen angesprochen. Jeder kennt von sich bestimmt auch eine Sinnkrise. Wie Sie sagen, die kann schmerzhaft und auch brutal sein, wenn man an allem zweifelt, was zuvor normal und auch gut war und auf einmal plötzlich keinen Sinn mehr macht. Was sind die Gründe für Sinnkrisen?
Es gibt häufig Sinnkrisen dann, wenn Brüche im Leben entstehen. Also wenn man etwas erlebt, womit man nicht gerechnet hat. Ich habe eine wirklich ganz, ganz tief beeindruckende Frau getroffen, die ihren Sohn verloren hat. Der ist 16 Jahre alt gewesen, der in Hamburg an der Alster, also mitten in der Stadt, am helllichten Tage erstochen worden ist. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Und diese Frau ist eine sehr gefühlvolle Frau und wäre daran fast zerbrochen. Und da hat aber es geschafft, aus dieser wirklich existenziellen Krise, ich glaube, es kann kaum existenzieller sein, herauszukommen, weil sie sich dessen bewusst wurde, auch wenn sie es in dem Moment gar nicht gemerkt hatte, ja, was ihr wirklich wichtig ist. Ja, also sie hat sich für ihre Tochter eingesetzt und für ihre Familie. Sie ist Sängerin und hat wieder angefangen, ganz langsam zu singen und hat gesagt, das ist das gewesen, was mir überhaupt in irgendeiner Form nur das Atmen wieder ermöglicht hat. Und das gilt natürlich überhaupt nicht für jede Person. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen so etwas Furchtbares nicht erleben. Glücklicherweise ist es ja statistisch auch so. Aber man kann das, glaube ich, nehmen für sich selbst, um zu sehen, ah, okay, das, was ich gerade meinte, ich habe nicht nur eine Sinnquelle, sondern auch mehrere. Worauf kann ich mich dann verlassen, wenn etwas total wegbricht? Gibt es da noch irgendetwas anderes? Sehe ich da irgendwo was? Bei dieser Frau ist es das Singen gewesen. Und dann hat sie sich ganz langsam wieder an ein anderes Leben, ein neues Leben herangetastet. Und das, glaube ich, das können wir die vielen Menschen, die so etwas Furchtbares nicht erleben mussten, aber von dieser Frau lernen, dass es eben eine Möglichkeit gibt, sich nicht unter Druck zu setzen, sich die Zeit zu nehmen und zu geben, das auch zu realisieren, dass es in Ordnung ist, in einer Krise zu sein, um dann die nächsten Schritte zu gehen.
Viele kennen sicher das Gefühl, Chancen im Leben nicht genutzt zu haben, ein Stück weit Lebenszeit vergeudet zu haben. Hätte ich damals den Job doch besser angenommen oder wäre ich an dieser Abbiegung im Leben doch anders abgebogen oder hätte mich vielleicht besser nicht auf die Affäre eingelassen? Wie gehe ich mit dem Gefühl um, Lebenszeit vergeudet zu haben? Wie kann ich mit verpassten Chancen umgehen und mich von denen auch vielleicht verabschieden?
Erstmal glaube ich, dass es total gut ist, dass man anfängt, darüber zu reflektieren. Dass man es nicht einfach nur so in sich drin lässt und sich lähmen lässt oder wie auch immer, sondern dass man wirklich da reingeht und es vielleicht auch noch mal einmal durchlebt. In dem Sinne, dass es, ich würde sagen, auch einen gütigen Blick vertragen kann. Dass man darauf schaut, so, ah ja, jetzt im Rückblick bin ich natürlich total schlau, aber damals hatte ich doch Gründe, was zu tun. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich so gehandelt und nicht so gehandelt? Und dieser Blick darauf, den finde ich Also ich persönlich finde den wichtig und finde ihn eigentlich auch existenziell vielleicht sogar notwendig, weil man einfach so häufig Dinge tut, die aus der Situation eben heraus sind. Und wenn man sagt, ja, man hat was vergeudet, hat man ja schon zumindest eine Gedankenleistung gemacht, ja, und möchte etwas anders machen, möchte etwas ändern. Auch das ist ja ein großer Schritt. Also viel anerkennen und dann aber auch eine Klarheit gegenüber sich selbst, finde ich dann auch entscheidend, dass man sagt so, ich habe jetzt darüber nachgedacht, in der jetzigen Lebenssituation würde ich nicht nochmal so handeln. Das heißt, ich tue es jetzt auch nicht. Und was ziehe ich daraus für Konsequenzen? Und wie ändere ich dann daraus wiederum mein Leben? Das wären die Schritte nach vorne, die auch noch möglich sind aus so einem Gedankenspiel.
Also die verpasste Chance als Chance für die Zukunft zu nutzen oder daraus Kraft ein Stück weit zu schöpfen.
Auf eine Art ja. Gleichzeitig finde ich, dass es auch immer wichtig ist, sich nicht dazu zu zwingen, aus allem eine Chance zu machen. Also ich habe eine Kolumne, die heißt Der Optimist. Das heißt, ich versuche schon immer in diese optimistische Richtung zu denken. Aber ab dem Moment, wo das ein Zwang wird, ist es ganz grundverkehrt, finde ich. Also es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, ich habe einen Fehler im Leben begangen und ich bereue ihn. Das ist total okay. Damit habe ich ja etwas geschaffen, nämlich ein Bewusstsein für mich selbst, dass ich so oder so ähnlich nicht noch einmal handeln möchte.
Also sind dafür Sinnkrisen ein Stück weit auch wichtig.
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass sich da ja auch was kristallisiert. Also da zeigt sich ja was in so einem Moment. Häufig sind die Menschen in diesen krisenhaften Situationen sehr klar, ja, weil sie plötzlich merken, ah, so wie es vorher gewesen ist, das ist irgendwie nicht mehr gut. So kann ich es nicht mehr. Ich kann diesen Job nicht mehr weitermachen. Es geht einfach nicht. Ich fühle das auf einmal physisch und psychisch auf beiden Ebenen. Und wenn so ein Moment da ist, dann kann man ihn nicht genießen, das ist unmöglich. Aber man kann ihn zumindest auf eine Art versuchen, wertzuschätzen und auch da wiederum gütig zu sich zu sein, also gut zu sich zu sein, weil man sagt, ah, okay, jetzt, das ist auch ein wichtiger Moment in meinem Leben, wo ich nochmal schauen kann, wo geht's denn jetzt eigentlich hin?
Haben Sie in Ihrem Leben auch schon die ein oder andere Sinnkrise zu bewältigen gehabt?
Also ich glaube, ich bin sehr behütet und begütet, in dem Sinne, dass mir noch nicht viel Schlimmes widerfahren ist. Und ich habe das am Anfang so gesagt, dass dieses Dach halt weg ist mit diesem Glauben. Aber bei mir ist es mir geschenkt worden und ist es weiterhin so meine Halt auch und meine Basis. Und deswegen bin ich da jetzt noch nie so tief gefallen, wie Menschen das beschrieben haben und auch beschreiben. Also es gibt auch Theologen, die dann sagen, es gibt, ja, man fällt und fällt und es ist ganz schwarz und ganz furchtbar. Aber irgendwo, wenn man ganz unten ist, dann merkt man, ich bin aber noch, also ich existiere noch. Alleine das Existieren ist ja eine Sache an sich. Und aus diesem Gefühl, ah, ich bin dort geborgen in diesem Sein, kommen sie dann wieder Schritt für Schritt an eine wahrscheinlich veränderte Oberfläche. So, das finde ich irgendwie einen ganz spektakulären Gedanken und auch ein spektakuläres Gefühl, aber ich bin da vielleicht auch zum Glück noch nicht gewesen bislang.
Was haben Ihnen aber die Leute erzählt, mit denen Sie über Sinnkrisen gesprochen haben, wie das angefangen hat und wie sich das dann auch angefühlt hat?
Also einfach wahnsinnig schmerzhaft. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich glaube, viele, viele Menschen haben das schon erlebt, dass man vielleicht sogar manchmal von einem Tag auf den anderen oder aber in so einem schleichenden Prozess merkt, so wie es bislang war, ist es eigentlich nicht mehr in Ordnung. Und dann steht man da und hat vielleicht einen Kredit abzuzahlen. Man hat vielleicht eine Familie. Man hat ja auch Verpflichtungen. Also man ist ja in einem Korsett drin. Man kann nicht einfach sagen, so Udo Jürgens mäßig, so ich fliege jetzt nach New York. Ja, also ich gehe jetzt die Treppe runter und dann. Und in dem Lied macht die Person es ja auch nicht. Die geht ja auch wieder hoch und sagt nichts. Ne? Ich finde das ganz spektakulär, weil das nämlich genau ja so ein Fluchtgedanke ist. So dieses so ich gehe aus allem raus und bin dann mal weg. Das ist ja schon was uns Menschen auch wiederum als Sehnsucht ausmacht. Aber es funktioniert häufig nicht. Und innerhalb der Strukturen, in denen man ist, dann zu versuchen, darauf zu fokussieren und zu schauen, was ist mir jetzt eigentlich wichtig und sich dann in gewissem Sinne auch die Zeit zu nehmen. Das ist ja wahnsinnig schwer. Wenn jemand irgendwie zwei Kinder hat oder drei Kinder und sind die auch noch klein und so, das ist ja einfach irre, wie man dann irgendwie durchs Leben sowieso getaktet ist und durchgeht. Aber diese Momente sind schon auf eine Art echt wertvoll, weil man da für sich noch mal ganz neu schauen kann, wo es auch hingehen kann und vielleicht sogar soll.
Kann die Suche nach dem Sinn im Leben auch unglücklich machen?
Ich würde sagen, dass sie das in Momenten tun kann. In Momenten ja, weil Glück ja sowas ist, was so aufflammt. Das heißt, man ist schon mal, auf jeden Fall ist man schon mal unglücklich. Also das geht, glaube ich, auch gar nicht anders, weil man ja nie etwas verlässt, was man zu 100% bescheuert findet. Das ist ja häufig bei Trennungen auch so, dass Menschen gar nicht irgendwie 100 zu 0% sind, aber dass etwas überwiegt. Ja, und deswegen ist man dann auch vielleicht mit sich selbst auch manchmal unzufrieden oder eben auch wirklich unglücklich. Ja, das, was die Forschung aber zeigt, ist, dass wenn man das aus einer längeren Perspektive sieht und den größeren Bogen sich anschaut, dass die Menschen, die es schaffen, ihr Leben so auszurichten, dass sie es sinnvoll finden, dass die dann auch Momente stärker und intensiver als glücklich empfinden, als Menschen, die da nicht dieses gesamte Dach über sich haben.
Also hängen Glück und Sinn ein Stück weit zusammen auch.
Ja, die hängen so total interessant zusammen. Das ist auch was, was ich gelernt habe auf meiner eigenen persönlichen Reise jetzt mit diesem Sinnressort, weil Glück ja eigentlich das ist, wo man denkt, das will man haben. Das ist ja auch so ein Wort, das wir als Gesellschaft total lieben. Da springen wir drauf. Aber Glück ist auch dieses sehr, sehr Momenthafte und etwas, was in der Konsequenz manchmal dann auch gar nicht so ganz doll ist. Also sowas ganz Plattes, so als Beispiel, wenn man irgendwie abends ist und man hat Hunger, ob man dann die Schokolade oder die Pommes oder so isst, das kann ja in dem Moment, oder dann fährt man einmal zu McDonald's und ist auch cool, ist auch völlig in Ordnung. Ja, aber
Glücklich
in dem
machen.
Moment kann das halt so kurz so
Ja.
Glücksimpuls halt so geben. Der ist auch voll okay, aber die Frage ist, wie fühlt man sich am nächsten Morgen? Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man jetzt eine Familie hat und man ist irgendwie abends an der Bar und trifft eine Frau oder einen Mann, je nachdem, und zieht dann mit der Person weiter, dann kann auch das am Ende natürlich zu einer neuen Familie führen. Ich will das gar nicht irgendwie jetzt runter machen, aber trotzdem ist da ja so ein Ding, so ist das, was ich jetzt im Moment lebe, vielleicht auch das Rauschhafte, ist das das, was mich dann wirklich auch auf lange Sicht glücklich und zufrieden macht? Ist das für mich das, was ich will oder aber auch nicht? Und da trennen sich Sinn und Glück dann ein wenig, weil Sinn eben immer dieses ist so, ich trete einen Schritt zurück, guck nochmal da drauf und schaue, was die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft so miteinander verbindet, was einem da wichtig ist und nicht nur auf diesen einen Moment.
In Ihrem Buch Sinn finden, das Sie zusammen mit der Psychologin und Sinnforscherin Tatjana Schnell geschrieben haben, stellen Sie wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten 20 Jahre aus der Sinnforschung vor. Anhand realer Biografien, haben Sie da noch ein Beispiel für uns?
Ich habe in den letzten Jahren wirklich das Privileg gehabt, einfach bei Menschen auf der Terrasse zu sitzen zum Beispiel und mit denen lange über ihr Leben zu reden. Und gerade über diese Momente, wir haben vorhin gesprochen, über die Brüche, wo sich so Sinn kristallisiert, wo er sich zeigt. Und das ist was ganz Tolles, weil da Personen, die man eigentlich ganz anders kennt, plötzlich ernsthaft, was ja nicht immer nur gut ist, aber auch ehrlich und echt und sehr aus dem Herzen heraus gesprochen haben. Und einer dieser Personen ist Reinhard Kallmund gewesen, der ja
Im
mal sehr,
Saarland lebt
sehr,
mittlerweile.
genau, der im Saarland lebt und der ja sehr voluminös gewesen ist über viele Jahrzehnte und die Fußball-Bundesliga sehr geprägt hat und dann ja auch Kochshows und alles Mögliche im Fernsehen gemacht hat und eben immer ja also als dieser fröhliche Hans Dampf da so durchgeturnt ist. Und bei dem habe ich, glaube ich, irgendwie 3, 4 Stunden oder so wirklich auf der Terrasse gesessen und habe mit ihm auch über die existenziellen Dinge gesprochen, also über den Tod und über das, was danach kommt. Und mich hat es so bewegt, weil er da auch sich einerseits geöffnet hat und andererseits aber eben so eine große Klarheit hatte für sich, die ich dann so gespürt habe, dass so jemand, der die ganze Zeit da in der Öffentlichkeit gestanden hat und das auch sehr, sehr, sehr wichtig fand, was er da gemacht hat und der 2 Ehen darüber auch verloren hat. Er hat selber gesagt, dass der Fußball das kaputt gemacht hat, ne? Und der jetzt sagt so, mein Fokus ist eindeutig. Also wenn man jetzt auch so sieht, so wie wir vorhin schon mal waren, wie sich der Sinn verändert, ne? Vorher war das schon, ich wollte immer gewinnen, 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 gewinnen. Wenn wir Samstag nicht gewonnen haben, war der Sonntag Riesenmist und die ganze Woche war irgendwie nicht doll, ne? So jemand sieht dann plötzlich so ganz stark die Familie als sein Zentrum, als seinen Fokus und er hat mit seiner Frau ein Mädchen adoptiert und das hat den so richtig so aufscheinen lassen und aufleben lassen. Und diese, ja, auch diese Wandel innerhalb von Biografien, ne, die finde ich besonders spannend.
Also wie der Sinn sich im Laufe des Lebens auch verändern kann. Also verändert er sich auch ein Stück weit immer wieder auch. Spielt er im Alter noch eine Rolle?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, im Alter ist es ganz besonders wichtig, zurückzuschauen und zu schauen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Also das, was ich gerade über Rainer Kallmund gesagt habe, finde ich, ist schon auch ein gutes Beispiel dafür. Der ist auch 75 oder vielleicht ist er 76, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau. Und da sieht man eben auch, bei ihm ist es, glaube ich, nicht so eine starke Reue. Ich glaube, er findet das in Ordnung, wie er vorher gelebt hat. Und trotzdem sieht man einen großen Unterschied. Also wirklich, das ist fast so wie schwarz und weiß. Also es war der Beruf und es war dieses volle Commitment in diesem Fußball-Business unterwegs zu sein. Da hat er auch gesagt, ich habe ihn auch ihn gefragt, finden Sie das heute seltsam, dass Sie das gemacht haben? Nur für so ein komisches, irgendwie 11 Männer rennen hinter so einem Ball her? Und da meint er, nee, so ist es nicht. Also es ist eben nicht dieses harte Bereuen, aber es ist ein ganz anderer, ja, eine ganz andere Perspektive heute aufs Leben. Und das glaube ich, dass es das bei vielen Menschen auch im Alter geben kann und dass es da gerade auch gut ist, über diesen Sinn nachzudenken, nicht weil man jetzt noch 80 Jahre vor sich hat, sondern weil das die Lebenszufriedenheit ja auch damit zusammenhängt, wie man die eigene Biografie überhaupt sieht und wie man sie wahrnimmt. Das ist ja immer eine Geschichte, die man sich selbst erzählt.
Weil Sie gerade die Arbeit am Beispiel von Rainer Kallmund angesprochen haben, für viele Menschen ist die Arbeit sehr sinnstiftend. Ist das eine gute Idee oder keine gute Idee, den Sinn im eigenen Leben in der Arbeit zu finden?
Also ich maße mir gar nicht an, da ein Urteil zu fällen. Ich kann nur sagen, aus der Forschung heraus ist es eben ganz wichtig, dass es nicht nur die Arbeit ist. Und trotzdem würde ich sagen, als jemand, der das große Glück hat, in der Arbeit viel Sinn zu sehen, weil er über den Sinn nachdenken kann und über viele andere spannende Sachen, dass die Arbeit so ein großer Teil in dem Leben vieler Menschen ist, dass es total wichtig ist, darüber auch nachzudenken, wie man es hinbekommt, dass einem zumindest gewisse Teile Sinn davon geben. Man muss auch nicht so ein Maximal drauf sein, dass alles und immer die ganze Zeit und dann sucht man die eine Arbeit, die einem wirklich alles erfüllt. Das kann einen, glaube ich, sehr fertig machen. Aber wenn man bestimmte Teile, Anteile der Arbeit als sinnvoll empfindet, dann ist es schon ganz viel wert.
Wie kann das gelingen, also dass man Sinn im Leben auch ein Stück weit in der Arbeit findet?
Wenn man einmal anfängt, sich grundlegend zu hinterfragen, das, was wir gesagt haben und was die Idee dieses Buches ja auch ist, dann spürt man ja, in welche Richtung man selbst geht. Also ich habe zum Beispiel eine Frau, die habe ich nicht gesprochen, aber eine Kollegin von mir hat mit ihr gesprochen und ich habe sie redigiert. Ich habe sozusagen ihre Lebensgeschichte durchgelesen und dann haben wir den Text in die Zeitung gebracht. Die hat einen sehr guten Job in Hamburg, in so einem E-Commerce, also in einem Wirtschaftsbetrieb und fand es alles völlig in Ordnung, aber die hat gemerkt, dass ihr was fehlt. Und an dem Punkt, finde ich, ist es schon sehr entscheidend, diesem Gefühl zuzuhören. Ja, und das nicht wegzuschieben. Und das ist bei vielen Gefühlen so und auch im Berufsleben. Und bei ihr war das dann so, dass sie zu ihrer Chefin gegangen ist und gesagt hat, für mich passt es hier insgesamt schon, aber mir fehlt eine Sache. Und das ist etwas ganz anderes, nämlich sie hat Skilanglauf geliebt, ja, schon ihr ganzes Leben lang. Ja, und dann hat sie mit der Chefin abgemacht, dass sie 3 Monate im Winter nicht in der Firma arbeitet, gar nicht. Also und auch keinen Urlaub nimmt, sondern richtig, richtig rausgeht aus der Firma. Und hat sich danach, nachdem die Chefin gesagt hat, ist in Ordnung, machen wir so, hat sich was gesucht für die 3 Monate, wo sie Skilanglauf lehrt. Das heißt, die macht zwei völlig unterschiedliche Jobs, 9 Monate das, 3 Monate das und hat dadurch aber so eine Balance gefunden, weil sie auch gar nicht zu 100% nur das andere machen wollte. Und das, glaube ich, ist was viele Menschen sich vielleicht auf eine Art auch nicht trauen. Häufig geht es auch nicht, weil die Arbeitswelt so ist, wie sie ist. Ist ja auch alles kein Wunschkonzert, aber wo es trotzdem total Sinn ergeben kann, dass man darüber nachdenkt und überlegt, so was fasziniert mich und wie kann ich das ausleben? Manchmal muss es gar nicht in der Arbeit sein, aber manchmal, wie bei der Frau, geht es sogar.
Was könnte das zum Beispiel noch für eine Stellschraube sein? Muss ja nicht die 3 Monate als Langlauflehrerin im Winter sein?
Ja, das Klassische ist natürlich, dass man guckt, will man reduzieren? Will man überhaupt Karriere machen im klassischen Karrieresinne? Oder aber andersrum gesagt, ist man besonders gut darin, Teams zu führen und macht deshalb vor allem Karriere? Weil das ist ja auch so ein bisschen ein schräger Begriff mit dieser Karriere. Ja, ich finde, dass das ja eigentlich eher was ist, was Menschen auch ausmachen soll, weil sie das gerade können, weil sie gerade gut darin sind, ja, und gar nicht so gut vielleicht in einzelnen Dingen von dem, was da sonst alle gefordert wird, aber eben in diesem Zusammenbringen von Menschen. Das ist eine Möglichkeit, wie lange man arbeitet. Und dann geht es natürlich ganz, ganz stark darum, in welchem Feld findet man seine Arbeit. Wir hatten gerade über diese unterschiedlichen Sinnquellen gesprochen. Und das ist schon, glaube ich, eine, wenn man so will, eine Arbeit, die man machen kann, die mal durchzugehen für sich, durchzuspielen und zu gucken, ob nicht vielleicht doch, wie ich von der Studentin da ganz am Anfang erzählt habe, nicht diese im Psychologiebereich das Richtige liegt für einen, sondern in der Gartenarbeit, wenn man das jetzt so sagen will.
Welche Rolle spielt die Frage nach dem Sinn im Leben in der Forschung und was sind da auch die neuesten Erkenntnisse in der Wissenschaft bei der Frage nach dem Sinn im Leben? Sie haben sich ja intensiv damit beschäftigt.
Also interessanterweise ist das von der Historie her so, dass die Sinnforschung eben in der Psychologie angelegt ist, aber viele eigentlich bis zur Jahrtausendwende noch gesagt haben, das mit dem Sinn, das hat doch was mit Religion zu tun. Weil man das immer so zusammengebracht hat. Das ist eben dieses historische Ding, dass man das über ja sogar Jahrtausende eben als eins gesehen hat. Aber es ist nicht eins. Man kann sehr viel Sinn im Leben sehen, selbst wenn man nicht religiös ist. Andersrum natürlich auch, wenn man religiös ist. Aber das ist schon eine starke und wichtige Erkenntnis, als erste Erkenntnis. Und dann finde ich eine Sache sehr bedenkenswert für unsere Gesellschaft, die jetzt in der letzten Zeit auch herausgekommen ist und wo viel ja auch auf andere Art darüber diskutiert wird, nämlich über die Jugendlichen und junge Erwachsene. Und die Tatjana Schnell, die hat eine Forschung gemacht, wo sie auch, das ist repräsentativ, wo sie mit Menschen gesprochen hat und geschaut hat, wer befindet sich gerade in einer Sinnkrise. Und da geht es wirklich um den Moment, also in dem Moment, wo die Menschen befragt worden sind. Und da war es so, dass bei den 18- bis 29-Jährigen 14% der Befragten ge gesagt haben, sie befänden sich in dem Moment in einer Sinnkrise. Und das fand ich schon wirklich
Erschreckend, ein Stück weit.
erschreckend. Ja, also das ist wirklich eine hohe Zahl. Vor allem sind da ja nicht die mit einbezogen, die sagen, naja, vor 2 Jahren war das bei mir. Ne? Also das ist schon viel. Und vorher sind das 4% gewesen. Also da ist es wirklich hochgegangen.
Was sind die Gründe dafür, dass gerade so viele junge Menschen zwischen 18 und 29 sagen, ich stecke in einer Sinnkrise?
Also da gibt es natürlich wahnsinnig viele Gründe, die sehr individuell sind. Gesamtgesellschaftlich kann man, glaube ich, schon sagen, dass es dieser Krisenmoment und auch dieses, ja, die vielleicht eben auch so ein gesamtgesellschaftlicher Moment, der da ist, wo man sagt, in der Bundesrepublik gab es immer dieses Versprechen, dass die nächste Generation es besser haben wird. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das jetzt noch so ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass auf dieser Generation so viel Druck lastet, dass sie nämlich das Gefühl haben, dass es nicht so ist. Das ist ja etwas sehr auch persönliches, ein persönliches Gefühl. Gleichzeitig gibt es eine sehr, sehr große Auswahlmöglichkeit in vielen Bereichen. Das ist auch etwas, da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt, also mit so einem Auswahlparadox, dass man sagt, so wenn man ganz viele Möglichkeiten hat, dann ist es für einen wirklich ziemlich schwer, sich zu entscheiden. Also
Eine
es ist fast
Überforderung.
einfacher, genau weniger Möglichkeiten zu haben. Und dadurch, dass es so viele Bereiche gibt, in denen man wieder so viele Möglichkeiten hat, ist es total schwer, seinen Weg zu finden.
Wie wirkt sich alles ja auch ein Stück weit auf unsere Gesundheit aus, ob ich einen Sinn im Leben finde oder eben nicht?
Da gibt es sehr viel Forschung zu, am meisten von allem, was die Sinnforschung angeht, weil das natürlich auch für Konzerne und für vieles andere sehr interessant ist. Und die Forschungsergebnisse sind wahnsinnig eindeutig, dass die Menschen, die einen Sinn im Leben sehen, dass es denen auch körperlich besser geht. Und das liegt häufig auch daran, dass die zu Vorsorgeterminen gehen, dass die sich um sich selbst mehr kümmern, dass sie eben das als sinnvoll erachten, auch da zu sein und weiter für andere auch da zu sein. Das ist ja schon so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade Menschen, die etwas älter sind, bei denen die Wahrscheinlichkeit ja größer ist, dass sie auch gesundheitliche Probleme haben, da hat es schon eine ganz große Bedeutung, ob die Menschen sich eingebunden fühlen in einem größeren Kontext, sei es ein Familienkontext, sei ein Freundeskontext oder auch einen Kontext in der Philosophie oder so. Es geht gar nicht nur um Menschen oder ob sie das nicht tun.
Wir haben darüber gesprochen, dass der Sinn im Leben oder die Suche nach dem Sinn im Leben für viele Deutsche eine große Rolle spielt. Wie ist das in anderen Ländern, wenn wir mal über den Tellerrand und über unsere Grenzen hinausschauen?
Da gibt es auch einige Forschungen zu, auch aus den letzten Jahren, dass das in den Ländern, die jetzt als nicht industrialisiert gelten oder so genannt werden, dass das in den Ländern sogar noch ein bisschen stärker ist. Und das ist eben das, worüber wir schon mal kurz gesprochen haben, dass Sinn eben nicht dieser Luxus ist, den man noch so oben drauf legt, sondern dass es was ganz, ganz Basales ist. Und viele Menschen in diesen Ländern wissen sehr genau, wofür sie leben. Sie fühlen sich vielleicht auch stärker noch eingebunden in einem größeren Kontext. Muss gar kein religiöser sein, kann eben auch so ein Großfamilienkontext sein oder so, also so einen übergenerationellen Kontext. Und das führt dazu, dass diese Menschen sich eben häufig auch sinnerfüllt fühlen.
Sie selbst haben im Oktober 2022 bei der Wochenzeitung Die Zeit und auch bei Zeit Online die Sinnredaktion gegründet. Sie haben schon gesagt, wie entstand die Idee dazu und wie sind Sie auch persönlich ja zu dem Thema Sinn im Leben gekommen?
Das war also zumindest relativ nah an der Pandemie. Und während der Pandemie haben wir ja auch gesellschaftlich gemerkt, okay, da passiert jetzt was Irres, da bricht jetzt gerade was zusammen, da wird was angehalten, was man nie gedacht hätte, dass das passiert. Und immer in diesen Momenten im privaten oder im großen Kontext kommt dieser Sinn ja raus. Also wir wissen ja, dass viele Leute sich da überlegt haben, ist es nicht eigentlich ein Irrsinn, in einer Großstadt zu leben, in so einer kleinen Wohnung mit drei Kindern oder so? Müssten wir nicht was ganz anders machen? Wie ist das mit diesem Homeoffice? Kann man nicht viele Sachen von zu Hause machen? Da ist ja so viel passiert in den Köpfen und in den Herzen von den Menschen, dass wir gesagt haben, das versuchen wir mal zu greifen und auch zu bündeln und zu verstehen. Und da ist eben Sinn dieser Oberbegriff für diese ganz vielen, wir nennen es dann häufig Wendepunkte. Weil an den Wendepunkten zeigt sich was, da denkt man darüber nach. Und ich persönlich bin in eine Redaktion gegangen, die heißt Christ und Welt. Und da sieht man ja schon im Namen, dass die eben aus diesem religiösen Kontext kam. Das heißt, ich habe vorher woanders gearbeitet innerhalb des Hauses. Aber diese Redaktion hat gesagt, wir sind für Glaubensthemen Experten. Wir wollen das aber öffnen. Und dieser Sinn war eben auch da, dann die Öffnung.
Aber wie hat sich ein Stück weit auch Ihr Leben und der Blick auf den Sinn im Leben verändert, nachdem Sie sich jetzt so intensiv viele Jahre mit dem Thema beschäftigt haben?
Also der Blick hat sich geschärft. Ja, und das ist was ganz Tolles. Ich glaube auch, dass man auch sehr gut proaktiv mit dem Sinn umgehen kann, dass man nicht auf den Bruch warten muss, um dann anzufangen zu überlegen, was einem eigentlich wichtig ist im Leben, sondern dass es wirklich was Tolles hat, wenn man sich mal hinsetzt, vielleicht auch mit einem Zettel und am besten mit einer anderen Person, die einem sehr nah ist, oder auch mehreren Personen, und man darüber ins Gespräch kommt, weil die wirkliche Grundlage des Lebens ist und man im wirklichen Sinne dann da auch für sich eine Grundlage schaffen kann, beziehungsweise die, die man hat, erstmal sichtbar macht, um zu sehen, will ich da nicht noch mal ein bisschen was verändern? Weil das häufig ja auch so ist, wie so bei Firmen, wenn die erfolgreich sind, dann sollen sie sich am besten, am allermeisten verändern. Das macht ja auch Spaß, weil man eben auf einer guten Basis ist und auch die Power und die Kraft hat, sich zu verändern. So ist es im Privatleben auch. Und das habe ich schon gespürt, auch in der letzten Zeit, dass das was ist, was einem viel geben kann.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem, worüber wir auch am Anfang gesprochen haben, ja, zu unserer Welt, die immer mehr von Unsicherheit und Veränderung geprägt ist. Wie kann man in so einer Welt Sinn im Leben finden?
Also erstmal, glaube ich, hat es schon Sinn, nicht zu denken, man kann die ganze Welt verändern. Und dann gibt es aber schon die Möglichkeit, den eigenen Platz zu suchen und richtig zu schauen, wo passe ich denn hin? Und vielleicht auch mal ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Also es ist ja auch immer ein Schritt, wenn man jetzt sagt, so, irgendwie ist alles ganz in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, ich könnte schon noch ein bisschen mehr fürs Gesellschaftliche tun, was Sie ja sagen, so diese Gesellschaft, die irgendwie so auseinanderdriftet. Also gehe ich jetzt als jemand, der erst seit 3 Jahren in Brandenburg wohnt, gehe ich jetzt zu einem Verein hier, wo viele Leute sind, die aus dem Dorf kommen. Das ist ja eine Überwindung. Das ist ja auch nicht einfach. Und das ist genau das, worüber wir aber schon mal gesprochen haben. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber im Prinzip wäre das eben was, wo man sagt, okay, ich überwinde mich. Die ersten Treffen werden bestimmt auch ein bisschen komisch. Vielleicht wird auch danach noch vieles komisch sein. Und trotzdem gehe ich zu Menschen hin. Oder aber was ganz anderes. Man sagt, man hilft in irgendeiner Form. Das ist ja auch was Klassisches. Aber dieses verstaubte deutsche Wort Ehrenamt, das hat ganz, ganz viel Kraft aus der Sinnperspektive. Weil dieses Weitergeben und Weitertragen dessen, was man auch selbst gelernt hat, gelebt hat, wo man anderen helfen kann, das ist eigentlich der allergrößte Sinnstifter. Und das auszuleben in dann wirklich so kleinen Schritten, es ist total erfüllend.
Vielen Dank, Herr Trottier, ja, dass Sie Ihr Wissen über den Sinn im Leben mit uns geteilt haben. Danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.